um Entschuldigung, dass ich so viel Zeit genommen habe.
Nein, das Gegenteil. Wir sind unaussprechlich dankbar, dass wir dieses warme, aus dem Herzen Gottes durch das Herz unseres teuren Bruders fließende Zeugnis mit unserem Herzen aufnehmen dürften. Wir danken ihm herzlich für sein Grußwort und für sein Segenswort, das er uns hat sagen lassen. Seid ihr damit einverstanden?
Jawohl.
Ja, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Von der Furcht und von der Freude handelt die Urbotschaft von Weihnachten. Furcht mit einem Minuszeichen. Weg damit, nicht mehr länger. Und die Freude in der Vergrößerungsform. Große Freude. Und wir haben versucht, nun in den vergangenen Tagen zu sehen, dass in der Schrift schon im Alten Testament ein göttliches Gebot oder Innenziel der vollkommenen Freude vorhanden ist. Es gibt nach dem Wort Gottes ein Gebot oder ein Innenziel völliger Freude. Die Freude ist nicht so eine kleine Beigabe für ganz besonders Fromme und Brave, sondern die Freude ist das, was das Vaterherz Gottes brausend erfüllt. So stark, dass er nicht anders kann, als sich selbst in Strömen von Wonne, denn er ist der glückselige Gott, hineinergießen in die, die sich ihm öffnen. Und das ist alles, was wir tun können, dass wir sagen, oh Gott, du bist so groß und ich bin so klein, du bist so reich, und ich bin so arm, hier bin ich. Fülle mich mit dir selbst, sonst ist mein tiefstes Sehnen nicht gestillt. Bruder und Schwester, deine letzte und tiefste Liebesnot, dein eigentlicher Freudenhunger wird gefüllt, erfüllt und gestillt, wenn du dich ganz dem Herrn öffnest. Und das wollen wir tun. Wir haben ein Dreifaches gesehen. Erstens, schon im Alten Testament lasen wir in den verschiedensten Zusammenhängen von dem Gebot göttlicher, völliger Freude. Zweitens haben wir betont, Freude ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern des Willens. Wir haben eine ganze Anzahl von Stellen gelesen, wo nicht nur Freude, sondern auch die gesteigerte Freude, die Schrift nennt sie Jubel und Frohlocken, verknüpft sind mit unserem Wollen. Ich will jubeln, ich will frohlocken, ich will mich freuen. Eine ganze Anzahl Stellen, besonders bei David, und zwar in einer Situation, in einer Lage, wo menschlich gesprochen gar kein Grund zur Freude, sondern eher ein Grund zur Hoffnungslosigkeit vorhanden gewesen wäre, nämlich während er von Saul verfolgt wurde. Und das ist dieselbe Situation, in der wir sind. Wir sind von einem großen Saul, Satan, dem Sheol, dem Schaul, sind wir Verfolgte und wollen uns freuen und dürfen uns freuen und überwinden ihn durch diese heilige Freude. Das war der zweite Punkt, also erstens im Alten Testament schon vorhanden, zweitens nicht Sache des Gefühls, sondern des Willens. Und dann haben wir etwas angefangen zu betrachten, noch gestern Abend, über den Umfang dieser Freude. Und haben gesehen, die Freude wird erstens gegeben den Menschen, denen zuerst. Und unter den Menschen wiederum den Elendesten zuerst. Wunderbares Programm unseres Gottes. Die Elendesten unter den Elenden haben den ersten Anspruch, haben die erste Verheißung auf die völlige Freude. Das haben wir dann einer Reihe von Stellen nachgelesen und kommen nun zu unserem zweiten Unterpunkt. Die Wüsten sollen sich freuen. Erst wenn wir einmal alle Worte über die Wüste nachlesen, verstehen wir, was das heißen will. Verstehen wir die prophetische Tiefe dieses Wortes. Die Wüsten sollen sich freuen. Ich darf vielleicht dazu 7 Verse aus Jesajas 35 vorlesen und dazu noch ein Psalmwort aus dem 72. Psalm. Dann noch den 9. Vers. Lesen wir zunächst 7 Verse aus Jesajas 35, wo geschrieben steht, Vers 1 und 2, die Wüste und das dürre Land werden oder sollen sich freuen. Und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Es ist hier eine solche Häufung, die ich mir in einem Aufsatz nicht hätte gefallen lassen von einem Schüler. Frohlocken und jubeln und freuen. Ja, aber hier redet das Geist, Gott inspirierte Wort. Sie sollen voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Vers 5 bis 7. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Wenn ich in Versammlungen erlebe, dass Leute an zwei Stöcken oder an Krücken kommen, gelähmt sind und sich schwer bewegen, dann drängt es mich jedes Mal, ihnen entweder die Hand zu geben oder auch aufs Haupt zu legen und dieses Wort zu sagen. Die Lahmen werden springen wie ein Hirsch. Und da habe ich jedes Mal ein dankbares Leuchten der Augen als Antwort. Und das macht mich wieder selbst froh. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, da wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Aufjauchzen wie die Zunge des Stummen. Das ist der dritte Ausdruck gesteigerter Freude. Freude, Jubel, Frohlocken und Jauchzen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche aus der Steppe. Meine Lieben, das ist rein äußerlich gesehen schon etwas ganz Gewaltiges. Wer einmal Steppen oder Wüsten gesehen hat, oder Beschreibungen gelesen hat, was das bedeutet, wenn da die Wasser aufbrechen und die Keime, das Saatgut, das vielleicht Jahrhunderte oder Jahrtausende lang da lag, wenn das nun anfängt, seine Lebenskraft, seine immanente, innewohnende Lebenskraft zu entfalten. Schon rein äußerlich, wer aber erst einmal weiß, was die Wüste in der Bildsprache der Schrift und was die Wasser, die lebendigen Wasser, die aufbrechen, was die bedeuten, wer das sieht, dem wird der Blick weltenweit erweitert. Ich will aber die Stellen fertig lesen. Wasser werden aufbrechen in der Wüste und Bäche in der Steppe. Und die Kimmung wird, das heißt die Luftspiegelung, die falsche Propaganda, die Täuschung, wird zum Teiche und das dürre Land zu Wasser gewellen. Und der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern, wird sein Gras und Roh und Binse und so weiter. Und noch Vers 9 und 10, die beiden letzten Verse dieses wunderbaren Kapitels. Das ist eins der leuchtendsten Kapitel in der Darstellung des messianischen Reiches, Jesajas 35. Eins meiner Lieblingskapitel aus dem Propheten Jesajas. Ich lese Vers 9 und 10. Da selbst wird kein Löwe sein, kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, noch der selbst gefunden werden. Und die Erlösten werden darauf wandeln, oder die Losgekauften, wie es wörtlich heißt. Und die Befreiten Jehovas werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Fürchte dich nicht, ich verkündige euch große Freude, könnte man ergänzend sagen. Ich will vielleicht noch ein Psalmwort dazu lesen und dann nur ganz kurz etwas über diesen zweiten Unterpunkt sagen. 72,9. Psalm 72,9. Haben wir ein Zeugnis von der Wüste, von der Mitbar. Und es ist erstaunlich und kostbar, was diese Mitbar, dieser Begriff Wüste, was der in der Schrift bedeutet. Und da heißt es, von dem Herrn, der herrschen wird, der wie ein Regenschauer kommt auf die gemähte Flur, der herrschen wird, bis der Mond nicht mehr ist. Ja, da freut sich einer. Bis der Mond nicht mehr ist, der herrscht von Meer zu Meer, von dem Strome bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich beugen die Bewohner der Wüste. Wir meinen doch, in der Wüste sind keine Bewohner, oder? Und seine Feinde werden den Staub lecken oder werden den Staub küssen, heißt das Wort auch. Ich will mich kurz fassen, weil ja dieses umfangreiche Thema noch einige wichtige Ergänzungen erfordert. Die Wüste ist der Wohnort der Dämonen. Wenn ein Dämon ausgetrieben wird oder eine Schar von Dämonen, dann gehen sie an wüste Örter oder wie Luther übersetzt, an dürre Örter. Und da formieren sie sich neu und unternehmen vermehrt und verstärkt einen Gegenangriff, um die Bewohnung, aus der sie ausgetrieben wurde, die wohl gekehrt und geschmückt ist, aber noch nicht von dem neuen Bewohner bewohnt ist, die also noch leer ist, um die wieder zu besetzen. Und wenn ihnen das gelingt, dann wird es mit dem schlimmer als vorher. Kennt ihr die Geschichte? Ich habe eben eine biblische Geschichte erzählt. Und wenn wir begreifen, die Dämonen gehen an Dürre, an wüste Örter. Und wenn wir an anderen Stellen der Schrift lesen, dass die Lilith, das ist eine Mondgottheit, eine Göttin der Unzucht, und all diese Mächte, diese finsteren Mächte, dargestellt auch durch den Pelikan und andere Tiere, dass sie ihre Wohnung in der Wüste haben. Und wir einmal aus der Zusammenstellung all dieser Worte erfasst haben, die Wüste ist der Wohnort, die Behausung, die Stätte der Dämonen. Wenn es heißt, Babylon soll zur Wüste werden, so bedeutet das nicht nur äußerlich, dass das alles zerstört ist und dass da nichts mehr los ist, sondern das bedeutet, dass dort Babylon eine Behausung jedes dunklen, bösen Vogels, und die bösen, dunklen Vögel sind die Dämonen und die lichten Vögel sind Engel, beziehungsweise der Heilige Geist als Taube. Wenn wir diese Bildsprache der Schrift verstehen, erweitert sich uns die Schau des Wortes in wunderbare Dimensionen. Und das ist auch etwas, was Gott je und je in kleinen heiligen Kreisen den Seinen anvertraut hat. Schon im Anfang bei Israel und dann in der Urgemeinde und dann durch die Jahrhunderte hindurch. Was aber gehütet wurde in kleinen Kreisen und offiziell abgelehnt und verlacht wurde. Und das ist das Große, dass uns das Wort Gottes lebendig ist. Das ist die Dynamik, die Lebenskraft des Wortes, die uns solche Dinge erschleiert, die uns allerdings nur gegeben wird, wenn wir keusch und nüchtern Schrift mit Schrift vergleichen. Jedem ist steht geschrieben, die notwendige Gegenstelle, den notwendigen Gegenpol und wiederum steht geschrieben, prüfen und dann glühen diese Zusammenhänge auf. Ich sage also zu meinem Punkt 3b, wer soll sich freuen? Die Wüsten sollen sich freuen. Die Wüsten sollen frohlocken, die Wüste und ihre Bewohner. Das Heil ist also auch da für die Dämonen- und Engelwelt. Eine unerhörte Behauptung, die für den, der es einmal begriffen hat, selbstverständlich ist, dass wenn Gottes Heil unendlich ist, es wirklich für alle da ist. Aber wenn wir dann in der Schrift solche Hinweise finden, das ist ja nur einer von vielen, von der Universalität der Freude, der Rettung Gottes, der Menschwerdung Gottes. Wenn wir das sehen, frohlockt und jubelt auch unser Herz. Erstens die Menschen, und zwar die Elendesten zuerst, haben wir gestern Abend gesehen. Die Wüsten sollen sich freuen und frohlocken. Ja, freuen und frohlocken. Auch diese Mächte der Finsternis werden hineingetragen in die göttlichen Freude. Wir sind solche Egoisten, dass wir es gar nicht mehr vermögen, nicht nur in die Lage der Ungläubigen zu versetzen, die armen, gepeitschten, gedrängt und getrieben und verzweifelt sind und das zu maskieren suchen. Das fehlt uns Frommen oft. Denn ein Mensch ohne Christus ist bei allem äußeren Wohlergehen ein innerlich dürstender, brennender, unbefriedigter, zerrissener Mensch. Wenn ihr das seht, und wenn ihr euch die Kraft geben lasst, dann habt ihr eine wunderbare Vollmacht über den und könnt ihm sagen, lieber Freund, liebe Frau, lieber Mann, liebes Kind, was du brauchst, ist der lebendige Heiland. Dann können wir das sagen. Wenn wir allerdings, müssen wir dann auch durchschauen, in welcher Lage wir sind. Wenn nun schon unser Verständnis für unerrettete Menschen so gering ist, wie viel weniger ist von Natur aus unser Verständnis für jene Mächte? Sagen wir, oh, damit will ich nichts zu tun haben. Doch, alles ist euer. Und auch wir werden eine Liebesvollmacht haben über diese Mächte in der Wüste und in den Gefängnissen.
Da wird einmal unser Zukunftsdienst heilbringend sich auswirken. Und das wissen und glauben wir. Unser Herr war schon dort und wird wiederum hingehen, wenn er sich mit uns, seinem Körper, seinen Gliedern vereinigt hat. Und das müssen wir wissen. Eine Braut, die nicht weiß, wie sie einmal später ihr Kindlein pflegen soll und die nichts versteht vom Waschen und Bügeln und Flicken und Haushalt und so weiter, die taugt nicht viel. Die bereitet sich vor für die Zukunftsaufgaben. Und so bereitet auch der Herr uns vor für unsere Zukunftsaufgaben. Und dazu gehört auch den Wüsten, den Gefängnissen, das Heil zu bringen, die ehernen Riegel. Das Erz ist ein Bild für das Gericht und die eisernen Tore, das Eisen ist ein Tor für die Sünde, zu zerschlagen und Freiheit zu verkündigen und die Gefangenen in die Freiheit herauszuführen. Das gilt für die Wüsten und für die Gefängnisse. Deshalb ist unser zweiter Punkt, die Wüsten werden sich freuen. Weiter, wir gehen jetzt hinauf und sehen als drittes, die Engel und die Himmel werden sich freuen. Und dazu möchte ich zu dieser kosmischen Freude, die geboren wird, die entzündet wird, von uns, die wir als Erstlinge die volle Freude empfangen. Dazu möchte ich drei Schriftworte lesen, dass die Engel und die Himmel sich freuen werden. Ich lese zuerst das ganz bekannte Wort in Lukas 15, Vers 10. Lukas 15, ihr wisst ja, die drei Erzählungen, nicht Gleichnisse, sondern Erzählungen vom verlorenen Sohn. Lukas 15, 10. Da steht geschrieben, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Vor den Engeln Gottes ist Freude. Das Wort kann auch verstärkt übersetzt werden, ein Freudenrausch, darf man auch sagen. Vor den Engeln Gottes ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Der eine Sünder, der Buße tut, das bist du und bin ich. Das gilt es zunächst zu fassen. Wir müssen jedes Wort zunächst ganz persönlich für uns nennen. Ich bin der eine Sünder. Zu mir kam einmal bei meiner ersten Evangelisation in Deutschland, als ich aus England zurückkam, da kam als erster Mann am dritten oder vierten Tag, ich sprach eine Woche über den verlorenen Sohn, ein riesengroßer Kerl, Kopf höher wie ich, ein Brustkopf wie und Schultern wie ein Kleiderschranke. Der kam auf mich zu, mein Freund, Ivan Sabisetski, und sagte, Sie mich helfen müssen, ich bin die verlorene Sohn. Ja. Und er kam dann, hat eine durchschlagende Bekehrung erlebt und wurde ein Segen für das ganze Dorf, wo er war. Blieb freiwillig noch dort, hat Versammlungen gehalten, dann ging er nach der Ukraine, er war vom Beruf Lehrer und wurde dann, hat dann gelebt von dem wenigen Mehl, was sie bekamen, mit Baumrinde, die er gemahlen und zugesetzt hat und so weiter, wo der Evangelisten ist dann umgebracht worden später. Ja. Ich, die verlorene Sohn, werde ich nie vergessen. Nie vergessen. Ich freue mich, bis ich ihn wieder grüßen darf, mein Freund Ivan Sabisetski. Ja. So beziehen wir jedes Wort Gottes zunächst auf uns. Das heißt, wir nehmen jedes Wort Gottes zunächst auf der Es-Linie. Es ist so. So ist es, wie es da steht. So ist es. Und dann nehmen wir es für uns. Und dann nehmen wir es für die Gemeinde. Und dann nehmen wir es für Israel. Und dann nehmen wir es für die Nationen. Und dann nehmen wir es für die Schöpfung und dann deuten wir es auf Gott und seinen Sohn. Jedes Wort. Und so sehen wir auch in diesem Wort Freude in den Himmeln über einen Sünder, der Buße tut. Wisst ihr, welches oder wer im tiefsten und letzten Grunde ist dieser eine Sünder, der eine Sünder, von dem all die anderen Sünder inspiriert sind und erfüllt sind. Und der Buße tut, der eine Sünder. Da bricht die Freude durch in allen Himmelswelten und in allen Höllentiefen. Ich will euch nur zeigen, wie die biblischen Begriffe so weit und so tief sind, wenn wir betend und sinnend und Schrift mit Schrift vergleichend ihnen nachgehen. Freude über von den Engeln im Himmel. Oder ich lese dazu noch das wunderbare Wort Offenbarung 12, 12 leicht zu behalten, dass vor dessen Erfüllung wir stehen, das dauert nicht mehr sehr lange, nicht mehr viele Jahre, kaum, Offenbarung 12, 12, da heißt es, von denen, die überwunden haben, Vers 11, sie haben überwunden, erstens um des Blutes des Lammes willen, zweitens um des Wortes ihres Zeugnisses willen und drittens, sie haben ihre Seele nicht geliebt. Bis in den Tod. Das sind die drei Waffen, die uns Gott gegeben hat zum Überwinden. Das Blut des Lammes als Fundament. Das Wort des Zeugnisses als Äußerung. Und das Nicht-Lieben der Seele, der eigenen Bedürfnisse, Sehnsüchte und so weiter. Das sind den Tod geben der Seele. Hier steht Psyche. Wir leben. Wir haben ihre Seele nicht geliebt. Das sind die drei Mittel. Und darum, weil die hier, die Überwinder auf Erden, durch diese drei Mittel Sieger geworden sind, Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel. Die Himmel werden aufgefordert, darüber fröhlich zu sein, dass es hier auf Erden Überwinder gibt, die in den Tod gehen um Christi willen, die Zeugnis geben, die ihr Ich und Eigenleben drangeben, weil sie etwas von der Größe und Weite und Schönheiten, von dem vollen Glück des Heils in Christo geschaut haben. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet, also all die Bewohner der Himmel, oder die ihr dort zeltet oder eure Aufenthaltsräume habt. Wehe der Erde und der Meere, die Erde ist Israel, das Meer sind die Nationen, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Feind, der jetzt der Fürst der Gewalt der Luft ist, der kommt dann, wenn wir von der Erde weggenommen sind, in das dadurch entstehende Vakuum, in den dadurch entstandenen leeren Raum, den nimmt dann der Teufel ein. Wenn wir weg sind, wird die Langensteinbacher Höhe nicht mehr eine christliche Konferenzstätte sein. Da wird nicht mehr das Evangelium verkündigt, da wird nicht mehr in Liebe gestorben aneinander. Sondern da wird der Teufel in irgendeiner Form, wie das wissen wir nicht. Er kommt herein in die Räume, in denen vorher der Geist Gottes und das Wort Gottes war. Aber der Teufel ist einer, der hat große Wut und hat wenig Zeit. Gibt es auch Menschen, die große Wut und wenig Zeit haben?
Ja,
schön. Ja, jetzt wisst ihr, woher die ihre Temperamente und ihre Wesensart beziehen. Der Teufel hat große Wut und wenig Zeit. Eine ganz einfache Formel. Und deshalb haben wir keine Wut, sondern Liebe und Güte und segnen, auch da, wo man uns flucht. Und haben Zeit, denn wir haben Ewigkeiten. Brüder, Teufel, der Lügner und Betrüger, hat große Wut und wenig Zeit. Was hat mir diese ganz einfache Feststellung in meinem praktischen Leben, wenn ich nervös werden wollte, wenn ich mich ärgern wollte, schon geholfen und gedient? Was haben schon für Friedensströme dadurch mein Herz erfüllt? Ich bezeuge das hier vor dem lebendigen Gott. Und mich getrieben, die Gegenkräfte zu mobilisieren. Wir können nämlich etwas tun, das kann der Feind nicht. Wir können segnen. Und wen ihr segnet, der ist gesegnet. Das ist etwas. Ich will was ganz Dummes verraten. Ihr dürft mich aber nicht auslachen. Ich bin heute Morgen vorm Frühstücken, gestern Morgen vorm Frühstücken, vorgestern Morgen vorm Frühstücken und einen Tag vorher. Da bin ich von ganz unten vom Keller bis hinauf auf das jetzige Dach unseres Neubaues gegangen. Es war niemand da, ich war ganz allein. Ich habe die Hände ausgebreitet und habe jedes Stockwerk gesegnet. So was Dummes. Wen ihr segnet, der ist gesegnet. Und es ist etwas dran an dem Exorzismus der Katholiken. Der sagt ja. Es ist etwas dran. Wenn wir glauben an die Vollmacht, die uns in Christo Jesu gegeben ist, wenn wir glauben, dass die Liebe stärker ist als der Tod und der Hass, wenn wir das glauben und machen keinen Gebrauch davon, dann sind wir unnütze Knechte, die das Pfund, das ihnen anvertraut ist, vergraben haben. Dass wir natürlich dadurch Narren und Toren sind vor der Welt, das ist eine zweite Sache. Das braucht ja auch nicht jeder zu wissen. Wenn ich Gelegenheit habe, mit einem Tier zu reden, wenn ich allein bin, dann tue ich das. Ob das im Stall ist oder unterwegs oder ein Kätzchen, dann sage ich ein paar liebe Worte. Aber nur, wenn niemand in der Nähe ist. Wenn da Leute in der Nähe wären, würden, denke ich, das ist ja verrückt. Ja. Meine Lieben, segnet. Denn dazu habe ich euch gesetzt. Nicht zum Essen und Trinken. Nicht zum Vergnügen und zu kulturellen Leistungen. Segnet, denn dazu habe ich euch gesetzt. Und wer, wenn ihr segnet, der ist gesegnet. Und der Feind, der flucht, lästert, verleumdet, verachtet. Gott ist groß. Und dennoch, Heinrich, wohin er das sagt am Tisch, Gott ist groß und dennoch verachtet
er niemand.
Er niemand. Aber der Feind ist der Verächter. Und wir stehen davor, wir stehen vor dauernden Entscheidungen, auf der negativen Feindeslinie zu laufen und unsere Kraft und Vollmacht zu verlieren. Oder auf der segnenden Christuslinie zu gehen. Was Wunderbares. Meine Brüder, hier steht, seid fröhlich, ihr Himmel. Und die ihr in ihnen zeltet, wehe der Erde und dem Meer, wehe Israel der Nationen, denn der Teufel ist hinabgekommen. So wie die Gemeinde und Christus hinauf, hinauf, immer näher. So geht der Feind hinab, immer tiefer, bis er 1000 Jahre gebunden wird. Und hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Ihr Lieben, habt keine Wut, werdet nicht wütend und werdet nicht nervös. Habt Zeit. Zeit für den anderen haben. Das ist eines der wunderbarsten Dinge. Mal einen anhören. Ist eine der größten Taten, die wir erweisen können. Stille da sitzen und betend anhören. Wenn er sich auch 7-mal wiederholt, das macht nichts. Das muss mal raus. Muss mal raus. Damit er entgiftet werde. Tut diesen Dienst, Brüder und Schwestern. Wir sind ja alle Mitarbeiter Gottes. Und dazu gilt es, dass wir diese inneren Beziehungen schauen. Und ihre lösenden, befreienden, beglückenden Segenskräfte erfahren und annehmen. Die Himmel werden aufgefordert, sich zu freuen. Nach Offenbarung 12, Vers 12. Ich lese noch ein Wort dazu. In 1. Chronika 16, drei Verse, 31 bis 33. 1. Chronika 16, 31 bis 33. Da steht geschrieben, es freue sich der Himmel. Man nennt diese Form die Wunschform, aber diese Wunschform ist gleichzeitig Befehlsform. Der Himmel, freut euch. Es freue sich der Himmel. Möge der Himmel sich freuen oder der Himmel soll sich freuen. Beide Übersetzungen sind richtig. Walter, du siehst das auch so als Fachgelehrter. Ja. Es freue sich der Himmel. Es frohlocke die Erde. Und man spreche unter den Nationen, Jehova regiert, Jahwe regiert. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das heißt. Wir müssen da uns einmal vertiefen in die Geschichte zur Zeit, als Israel in das Land einzog. Da hatte jedes Volk seinen Gott, seinen Dämon. Und nun war der Streit, wer ist größer? Der Gott, der Dämon Israels, dieser Jahwe, oder unser Dämon? Wer ist stärker? Das war die Frage, eine ganz reale Frage. Wenn wir uns das vor Augen stellen, verstehen wir auch die Kämpfe besser. Verstehen wir auch die Kämpfe der Völker, die ausgerottet werden sollten. Die haben schon ihren Dämon geklammert. Das ist unser Gott, unser Dämon. Dem haben sie lieber gedient. Da konnte man fressen und saufen und huren und leben, wie man wollte. Aber Yahweh, der sagte, ich bin heilig. Deshalb seid auch ihr heilig. Was im tiefsten Grund bedeutet, ich bin für euch da. Deshalb seid auch ihr für mich da. Seitdem ich das kenne, ist mir dieses Wort zu einem Verheißungs- und Erlösungswort geworden. Das habe ich von meinem großen Bruder Martin Luther gelernt. Ja, der schreibt mal darüber, dass dieses Wort, ich bin heilig, darum seid ihr heilig, dass das in den Boden geschmissen hat. Weil er ja in dem Gesetz der Sünde in seinem Blute erkannt hat, dass er nur zu Unheiligem fähig ist. Und als er merkte, heilig sein heißt für Gott da sein. Ein heiliger Kelch ist ein Kelch, der ist nur für Gott. Und für den Herrn da, ein heiliger Kelch. An und für sich ist der Kelch genauso viel wert, als der von dem Fußballclub Formatia. Ist genauso viel wert. Ist da. Aber der ist für Gott da und der ist für die johlenden Siegesfeier da. Meine Freunde, heilig sein heißt für Gott da sein. Wenn Gott sagt, ich bin heilig, das heißt, ich bin für euch da. Ich gebe mich ganz für euch. Und darum gebt ihr euch ganz für mich. Seitdem ich das so fassen darf, sind durch dieses Wort beseligende Kräfte in mein Herz geflossen. Ich bin aber etwas abgekommen von meinem von meiner Zentrallinie. Ich wollte ja darauf nicht eingehen, sondern nur aus diesem Wort Jehova regiert, soll man unter den Nationen sagen. Das bedeutet, dass die Nationen sich losgesagt haben von ihren Dämonen, ihren Götzen, ihren Irrwegen und haben den lebendigen Gott ergriffen, weil er für sie ist. Wollen Sie nun auch für Ihren Gott da sein? Das ist wunderbar. Und das dürfen wir jetzt im Kleinen erleben, du und ich. Und in der Intensität, in der Stärke, in der Ewigkeit, in der Wahrhaftigkeit, wie wir uns Gott dürfen wir jetzt im Kleinen erleben, du und ich. Und in der Intensität, in der Stärke, in der Ewigkeit, in der Wahrhaftigkeit, wie wir uns Gott wirklich weihen und heiligen, haben wir Vollmacht, auch andere durch unser Wort liebend und lockend und lehrend dahin zu bringen, dass sie das auch tun. Darauf beruht unsere Vollmacht. Nicht in unserem theologischen Wissen, sondern in der Herzens- und Liebeshingabe unserer Seele, unseres Leibes, unseres Geistes. Ich lese dieses Wort zu Ende. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Gefilde und alles, was darauf ist. Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zurechtzubringen oder zu richten, richtig zu machen. Wir sehen, hier ist eine Aufforderung an die Himmel. Es freue sich der Himmel. Vorhin lasen wir von einer Aufforderung der Engel, die die Himmel bewohnen, sollen sich freuen. Die Freude ist also von den Menschen über die Wüste und ihre Bewohner, ihre Finsterniskräfte, zu den Himmeln und zu den Engeln. Und dann habe ich gestern früh gefragt und ein paar Sekunden auf Antwort warten müssen. Dürfen wir diese Linie nach der Schrift noch weiterführen? Wisst ihr jemand außer den Menschen und den Elenden und den Dämonen und den Himmeln und den Tiefen, wisst ihr noch jemand, der sich auch freuen will und freuen wird? Wisst ihr noch jemand? Gott selbst. Denn die letzte Deutung aller Worte geht auf Gott und seinen Sohn. Deshalb sagte Herr Jesus, forscht in den Schriften, sie sind, dass sie von mir zeugen. Und davon wollen wir jetzt lesen, dass diese Freude auch Gott erfüllen soll und erfüllen wird. Gott selbst. Ich lese auch dazu nur 3 oder höchstens 4 kurze Worte, die euch das sichtbar vor Augen stellen, damit ihr glauben könnt und euer Glaube nicht beruhe auf Menschenwort, sondern auf Gottes Wort. Ich lache zunächst einmal auf 5. Mose 30,9, wo geschrieben steht, 5. Mose 30,9, der Herr dein Gott wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand. Welch eine Verheißung, die gilt natürlich Israel in erster Linie, dürfen wir auch die für uns nehmen, alles ist euer, alles ist euer. Gott, der Herr, wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehes, an der Frucht deines Landes, zur Wohlfahrt, zum Wohlergehen. Denn Yahweh, der Herr, wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Gott hat sich gefreut, dass Abraham ihm glaubte, dass der herausging aus dem Ur in Chaldäa, aus dieser eleganten Großstadt und Sündenstätte und ihm gefolgt hat, nicht wissend, wohin er geht. Da hat sich Gott gefreut, hier ist einer, der geht auf mein Wort ein. Gott war glückselig über ihn. Er hat sich gefreut über die Väter. Und so wie er sich gefreut hat, wird er sich wieder über dich freuen. Denn als Gott Israel fand, in einer erbärmlichen Lage, als Sklaven in Ägypten, hat er sich zunächst gefreut. Aber dann ist Israel üppig geworden, frech, anmaßend und undankbar und hat sich den Heiden angeglichen, assimiliert und so weiter und so weiter. Und da hat er gesagt, du bist nicht mehr meine Braut und mein Weib, du bist eine Hure. Ich verstoße dich, du bist eine Ehebrecherin, ich gebe dir den Scheidebrief. Weg, weg. Und Israel kam unter den Zorn. Und nun haben wir die Verheißung, der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten. Wie er sich gefreut hat über deine Väter. Dürfen wir das auch über uns? Auf uns deuten, dürfen auch wir glauben, dass Gott sich auch über uns freut. Ja, nicht über unser Fleisch, nicht über unsere Feindschaft, unsere Unvollkommenheit, unsere Torheiten und Dummheiten, über die Protuberanzen, das heißt die Ausbrüche aus unserem natürlichen Wesen. Darüber freut er sich nicht. Aber Gott sieht uns in Christo Jesu an. Gott sieht in uns die, die den Körper, den Leib des Christus bilden und hat über uns Freude. Er freut sich über uns. Die Freude Gottes über uns. Aber diese Freude hat das Ziel, nicht nur über uns, eine kleine, ganz kleine Auswahl, sondern sich einmal über alles und alle zu freuen. Zu freuen über all seiner Hände Werk. Das ist sein Ziel. Ob er das erreichen wird, ob das nicht zu kühn ist von Gott, haben wir eine Ahnung von der Größe, von der Macht, von der Weisheit, unseres Gottes. Das ist das erste Wort, was ich euch sagen wollte. Gott wird sich freuen. Ich lese zweitens dazu aus Jesajas 65, 18 und 19. Jesajas 65, von der Freude Gottes, 18 und 19. Oder glaubt ihr, Gott wolle uns keine Freude gönnen, wenn er sich selber freut und selber freuen will? Glaubt ihr das? Nein. Freut euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich wandle Jerusalem in Frohlocken um und sein Volk in Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr darinnen gehört werden. Und gleich den Tagen der Bäume sollen die Tage meines Volkes sein und so weiter. Ich werde über Jerusalem frohlocken. Gott wird einmal in Frohlocken ausbrechen. Der große, gewaltige Gott, das ist sein Ziel und das wird er erreichen. Und zwar über Jerusalem, die Hure, die Untreue, die mehr als doppelt so schlecht war als Sodom und Gomorra. Über dieses Jerusalem will er frohlocken und will sich freuen über sein Volk. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr sein. Welch ein Verheißungswort. Und Brüder, weil alles unser ist, dürfen wir es auch auf uns beziehen. Gott wird uns so gestalten und so etwas solches aus uns machen, dass er sich auch über uns freuen kann. Das bringt Gott fertig. Ein Gegenstand seiner Freude. Ihr seid meine Freude, meine Krone, sagt Jesus zu sagt Paulus zu den Philippern. Sagt Jesus zu der Gesamtgemeinde. Meine Freude und meine Krone, meine geliebten und ersehnten Brüder. Öffnet dafür euer Herz. Das ist die Grundsubstanz, das ist der innerste Kern der Weihnachtsbotschaft. Ich will mich freuen. Ich nenne noch ein Wort zu unserem vierten Punkt, dass Gott selbst sich freuen wird. Und zwar lese ich euch noch vor Jeremias 32, 41. Da heißt es, ich werde mich über sie, wer das ist, werde ich gleich vorlesen, freuen, ihnen wohl zu tun. Gott hat seine Freude, wenn er uns wohl tun kann. Wenn uns aber Gott strafen und richten und demütigen muss, das macht ihm keine Freude. Ihr Väter und Mütter, habt ihr Freude, wenn ihr euer Kind schlagen und strafen müsst? Nein, ganz gewiss nicht. Aber wenn ihr es loben könnt, das ist was Wunderbares. Ich habe oftmals in der Schule das ganz einfache und schlichte Erlebnis gehabt. Wenn es mal gut geklappt hat, und es hat meistens ganz gut geklappt, und zwar dann 12 oder 12:45, ich hatte große 15, 16, 17-Jährige, dann sagte ich so, Kinder, jetzt möchte ich euch mal danken, weil ihr so schön mitgearbeitet habt. Also das Benehmen war tadellos. Ich danke euch dafür, dass ihr so mitgemacht habt und gearbeitet habt. Und ich habe mich gefreut, ich muss euch loben, das hat geklappt. Macht ihr so weiter? Ja. Wollen wir noch beten und noch ein Lied singen? Und das war eine Freude, denn die meisten Eltern, die ja nicht gläubig waren, die waren mürrig und wird beschimpft zu Hause und wie es aussieht. Ach, das haben wir Fromme, oder Halbfromme, wir haben das ganz vergessen. Wie es da aussieht, wie der Feind, der Durcheinanderwerfer dauernd da Unzufriedenheit stiftet. Und das hat den Kindern so wohl getan, dass die mich öfter gebeten haben, wenn um 12 Uhr Schulschluss war, die fünfte Stunde, die fiel aus, weil sie eben nicht in Fach kam, sagten sie, ach Herr Heller, wollen wir nicht noch eine Stunde beisammen bleiben? Ja, findet man nicht überall, in allen Schulen. Nur weil sie merkten, dass ich mich freue und sage das auch und danke den Kindern, ich habe ihnen gedankt, dass sie so ordentlich sind. Meine lieben Freunde, nicht nur Dankbarkeit gegen Gott, sondern auch Dankbarkeit untereinander ist etwas Wunderbares. Und ein Mensch, der nicht mehr danken kann und nicht mehr etwas anerkennen kann und sagen, das war aber schön, ich danke dir, das hast du lieb gemacht. Wer das nicht mehr kann, ist ein ganz armer Topf. Der ist verarmt innerlich. Wie viele Frauen gibt es, viele haben mir das schon gesagt, ja wissen Sie, wenn mein Mann nicht schimpft, da ist er zufrieden, das ist schon ein Lob. Sind Sie schon zufrieden, wenn er nicht schimpft? Sind Sie schon zufrieden? Ein Wort der Liebe und des Dankes und des Lobes kennen Sie gar nicht mehr. Was ist das für eine arme Sache? Meine Freunde, ein tiefes und wunderbares Geheimnis. Ich will mich freuen, Ihnen wohl zu tun. Ich werde Sie in diesem Lande pflanzen in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele.
Wer hat ein Gott auch eine Seele? Hat der lebendige Gott, der doch Geist ist und ist Geist, hat er der auch eine Seele?
Bitte?
Es ist Mode geworden in den christlichen Kreisen, in den ernsten, kleinen christlichen Kreisen, alles Seelische zu schmähen und abzutun. Die Seele wird in der Schrift genannt, das Köstliche.
Kannst du vielleicht Jesaja 42, Vers 1, siehe da, mein Knecht, den ich festhalte, mein Erwählter, an dem meine Seele
wohlgefallen hat, ja, 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 ja. Gott hat Freude, Gott hat Wonne, er will sich freuen, wenn er den Seinen wohltun kann mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele. Aber ergänzend will ich doch noch ein Wort dazu sagen und damit schließen, denn unsere Zeit ist um. Das heißt, du wirst noch ein Schlusswort sagen. Lesen wir dazu noch Jeremia 33, 9. Da sagt Gott von Zion oder von Israel oder von dem Weibe, Juda und Israel, die Gefangenschaft Judas und Israels. Bis jetzt ist ja erst die Gefangenschaft Judas im Wenden. Israel ist ja noch zerstreut und aufgelöst unter den Nationen. Israel, die Israeliten. Ja, das ist auch etwas Wunderbares. Ich werde die Zelte Judas zuerst retten und dann Israel. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Hier sind noch wunderbare Dinge, die wir in dem Maße erkennen, wie sie sich in der Endzeit realisieren. Das heißt verwirklichen. In Jeremia 33, 9 heißt es, sie soll mir, Jerusalem, zum Freudennamen und zum Ruhme sein, zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, welche das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und all den Frieden, den ich ihnen angedeihen lasse. Ich möchte jetzt euch einen geistlichen Schlüssel geben. Wir finden unter den Frommen auch Leute, die sind frech, anmaßend, zynisch, spöttisch. Gibt es, leider. Und nun finden wir hier die Tatsache, dass göttliche Segnungen nicht frech machen, sondern sie bringen uns zum Zittern, zum Beben über all das Gute und all den Frieden, den Gott uns angedeihen lässt. Oh, darüber wäre viel zu sagen. Wer durch irgendeine geistliche Erkenntnis oder Wahrheit anmaßend und frech und zynisch und spöttisch wird, der hat sie nicht geistlich erfasst, der hat sie seelisch erfasst, verstandesmäßig. Wirkliche geistliche Segnungen, die machen uns klein. Die bringen uns zum Zittern und zum Beben. Da kann man erleben, dass wenn Gott segnet und Gebetserhörungen schenkt, rascher und wunderbarer, als man es erwartet hat, dass man da vor Gott steht. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Und weint. Geistliche Segnungen, wenn sie wirklich aus dem Geiste sind, bringen uns zum Zittern, zum Beben über all dem Guten und all dem Frieden, den er uns schenkt. Und er will Israel zum Freudennamen, Gott hat ja verschiedene Namen, er hat auch Freudennamen, und Israel zum Ruhm und Israel zum Schmuck haben. Israel ist seine Freude, Israel ist sein Ruhm, Israel ist sein Schmuck. Wie viel mehr sein Christus, der vollkommene Mann, der in die Fülle geführte Sohn, das Haupt und seine Glieder. Wie viel mal mehr ist er die Sehnsucht seines Herzens? Bist du, Bruder und Schwester, die Sehnsucht seines Herzens und die Freude seines Herzens und seiner Seele? Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Fürchte dich nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude. Halleluja, Amen.